Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst.
Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen TikTok-Kanal. Nee, eben nicht, sondern ich gebe Ihnen mal ganz kurz den Abriss, wie wir zu der heutigen Episode kommen. Es gab mal eine Zeit, da war TikTok neu und da ist auch der Leben für den TikTok-Kanal entstanden. Und dann haben mich immer mehr Leute als Influencer angesprochen. Das fand ich so ein bisschen eher abschneidend. Und dann ist mir ein Buch zugespielt worden und das hieß Die Führungskraft als Influencer. Dann habe ich gedacht, hey geil, das ist genau der Connect, den ich brauche, um von diesem unseriösen Begriff Influencer auf den total seriösen Olaf Kapinski zu kommen. Barbara Liebermeister hat das Buch geschrieben. Sie finden es natürlich in den Shownotes. Und sie hat da 9 Thesen aufgestellt, die dermaßen schlüssig sind, dass ich die Thesen an sich ohne Interview schon im April 21 mal veröffentlicht habe. Also wer es gelesen hat, hat es schon mal gelesen. Und dann haben wir eine ganze Zeit lang versucht, nicht einen Termin voneinander zu kriegen. Und hier ist sie heute, Barbara Liebermeister. Herzlich willkommen.
Ja, danke schön, Olaf. Hör mal, eigentlich müssen wir jetzt ein Glas Champagner zusammen trinken, weil wir es endlich geschafft haben, uns digital zu treffen.
Ganz genau, das wird nicht das letzte Mal sein. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ich hatte es beschrieben, du hast eine geile Überschrift entwickelt, nämlich vom Influencer zur Führungskraft, also die Brücke vom Influencer zur Führungskraft, wo ja die Memes auf den diversen Medien, also das kann jetzt so ein Infobubble-Thema sein, aber immer dieselben sind. Ach so, Influencer, früher hieß das arbeitslos. Also so Bibis Beauty Blocksberg irgendwie ja. Zeug und Kram ja. Und Gedöns. Das ist, also mittlerweile 2024, wo wir das hier aufnehmen und veröffentlichen, ist der Begriff Influencer ja dann doch eher Mainstream angekommen. Vor 10 Jahren war das noch was irgendwie ganz Eigenartiges und dann hat das so eine arge Delle bekommen, weil das halt irgendwie nur Blödsinn war, habe ich so den Eindruck. Wie gesagt, und dann hast du jetzt die Kurve vom Influencer, also von dem Phänomen Influencer, zur Führungskraft gekriegt. Wie bist du denn da dran gekommen? Also wie kriegt man denn diese beiden Begriffe zusammen?
Du, Olaf, vollkommen berechtigt, weil selbst das Personalmagazin hat gesagt, Frau Liebermeister, was haben Sie sich denn dabei gedacht? Die Sache ist aber relativ einfach, wenn man auf einer Metaebene drauf guckt, weil, also zuerst mal sind für mich Influencer nicht nur die Bibis dieser Welt, sondern für mich ist jeder Mensch und sogar nicht nur jede Führungskraft, sondern jeder Mensch Influencer, weil genauso wie wir Menschen nicht kommunizieren können, können wir nicht beeinflussen. In jedem Gespräch, ob wir uns einen Tipp holen zu einem neuen Handy, das wir uns kaufen wollen, oder einem neuen Auto, in jedem Gespräch, das wir mit Freunden führen, mit Menschen, mit dem wir in Kommunikation sind, werden wir beeinflusst, ob wir es wollen oder nicht. So, allerdings, wenn ich Führungskraft heute bin, dann komme ich um alle Trendgeschichten im Internet nicht drumherum. Und eine der Trendfiguren ist der Influencer. Und wenn wir uns da mal angucken, was so ein Influencer macht, letzten Endes schafft es, einen Influencer Massen von Menschen zu bewegen. Mhm. So, was will ich denn als Führungskraft? Ich möchte am liebsten, dass ich meine Teams bewege. So, und wenn es also solche Trendfiguren geht, die das in Massen schaffen, dann wäre es als neugierige, offene Führungskraft, also diese Kompetenzen sollte ich heutzutage mitbringen als Führungskraft, wäre es mal ganz interessant, denen über die Schulter zu gucken, wie die das machen. Und gibt es da vielleicht so das eine oder andere, was ich mir von diesen Personen abschauen kann?
So, und bevor jetzt irgendwer abschaltet, es gibt eine ganz wichtige Fähigkeit zum Erfolg. Und das ist in meiner Welt die Fähigkeit, die Botschaft vom Botschafter zu trennen. Wer sagt, so ein bisschen pikiert drauf gucken, diese Kinder, die im Keller sitzen und irgendwie den Massen erzählen, wie irgendwie Zeugs funktioniert. Und ich denke jetzt so an die Phänomene Knossi und alles, was sich so um den rum bewegt. Ah, das ist ja, dafür bin ich mir zu schade. Nee, falsch. Ich bin total bei Barbara. Guck hin, was die machen. Guck hin, was die tun. Du musst sie nicht mögen, aber versteh mal, was die Prinzipien sind.
Genau, also die Methoden, weil wie gesagt, für mich ist nicht nur eine Bibi, für mich ist eine Gandhi, ist ein Gandhi, eine Greta Thunberg, jeder Mensch tatsächlich ein Influencer. Nur ich sollte mich mit der Methodik beschäftigen.
Und jetzt hast du die Methodik, also du hast drauf geguckt und hast das Ganze uns in 9 Thesen unterteilt und durch die fliegen wir jetzt durch.
Ach, schauen wir mal.
Na los. Erste These von dir. Also 9 Thesen kommen jetzt. Influencer zeigen sich. Das ist relativ offensichtlich. Also Influencer zeigen sich. Jetzt lassen wir die Diskussion, zeigen sie sich oder werden sie von den Networks gezeigt? Ein Detail. Aber Extrakt, wer im Keller sitzen bleibt, die Tür zumacht, Licht ausmacht, kann nicht gesehen werden, kann nicht Influencern.
Ja,
und was heißt denn das für Führungskraft?
Genau. Und ganz ehrlich, im digitalen Zeitalter ist es so, es reicht nicht mehr, wenn ich, und das ist ja auch nicht mehr der Fall, in Präsenz bei meinem Team in Kraft trete. Also A, ist es eh schon nicht mehr der Fall. Wir sehen uns, wenn überhaupt, dann nur noch die halbe Woche. In manchen Teams halt eben gar nicht mehr, nur virtuell. Und virtuell gehen uns ganz viele Daten, in deinem Speech gesprochen, oder Signale, auf die wir Menschen trainiert sind, verloren. Aber das wäre nochmal ein anderes Ding, nur das heißt auch, wir haben Studien dazu auch rausgebracht, dass wir gesagt haben, hey, Führungskräfte, die es schaffen und an einfachen, in einfachen Beispielen zeigen, ich kann mit der digitalen Welt umgehen. Und das heißt, ich habe zum Beispiel ein vernünftiges LinkedIn-Profil und gebe da auch meine Haltung, meine Werte, meine Einschätzung zu gewissen Themen kund. Diese Führungskräfte, die das schaffen, und das ist mit einem Minimumaufwand tatsächlich schon getan, die haben ja insbesondere von Nachfolgegenerationen, haben sie mehr Wertschätzung, würde ich sagen, oder mehr Respekt, weil das Signal für uns Menschen ganz deutlich ist, hey, die kann nicht nur in Präsenz oder der, sondern sie verstehen zumindest mal so die Basics, wie sie mit dem Handy telefonieren können.
Ja, das stimmt. Wenn ich von der Führungskraft kein LinkedIn-Profil finde, dann habe ich schon so eine Befürchtung, wie alt der im Kopf ist oder die im Kopf ist.
Ja, aber weißt du, ich will es gar nicht mal nur so aufs LinkedIn-Profil runterbrechen. Ich gehe sogar noch weiter. Ich sage, ich check mal deine digitalen Fußspuren. Weil das ist einfach normal und sorry, auch nicht nur für die Nachfolgegeneration. Wenn ich heutzutage mit Menschen Gespräche habe, dann mache ich mich im Vorfeld über die Menschen schlau. So, und was mache ich da zuerst? Ich frage Google, von mir aus fragen wir auch ChatGPT, das wird dann wieder schwierig, aber ich sage jetzt einfach mal, ich gucke, wie ist dieser Mensch, wie bewegt der sich in der digitalen Welt, weil das für mich als Mensch ganz viel Aufschluss gibt.
Wie wichtig ist es denn für eine Standardführungskraft? Führt, weiß ich, 10 Leute, 50 Leute, je nachdem, was so der Punkt ist. Das ist jetzt nicht top of the pyramid, sondern normale Führungskraft, die im Unternehmen was reißen will. Wie wichtig ist denn dieser Teil LinkedIn, also Sichtbarkeit außerhalb der Organisation, die ich verantworte, für eine Standardführungskraft?
So, mir ist eigentlich egal, wo der Mensch sitzt, ob er sich Führungskraft schreibt, ob er für 10 Leute Verantwortung hat, für 50, ob er nur Projektverantwortlicher ist. Wir leben im digitalen Zeitalter. Und wenn du halbwegs professionell wirken willst, solltest du an der einen oder anderen Stelle zeigen, wie du dich in der digitalen Welt bewegst. Ja, weil die Menschen unterschätzen das. Was passiert bei mir im Kopf, wenn ich von jemand gar keine digitalen Fußspuren finde? Ich könnte, und da habe ich keine Garantie als Mensch, ich könnte also denken, ach, hat vielleicht sein Zeitmanagement nicht im Griff. Ah, oder kann nicht so mit den digitalen Medien umgehen, sieht da keine Relevanz. Dann kommt aber bei mir als Mensch unweigerlich die Frage, ist der dann in dem Bereich, wo der tätig ist, tatsächlich so ein Experte oder eine Expertin? Wenn die Person nicht mal weiß, im digitalen Zeitalter entweder ihr Zeitmanagement nach vorne zu bringen oder mit den digitalen Medien umzugehen. Das kannst du nicht so ganz trennen. Aber du hast ja keine Garantie, was bei mir im Kopf abgeht. ich bin halt im digitalen Zeitalter als Mensch unterwegs und ich erwarte eine Art von digitaler, ja, Handlungsfähigkeit von den Menschen. Mhm.
Ich nehme mal den Widerstand auf, den ich jetzt schon höre von ein paar tausend Leuten, die hier zuhören. Und zwar geht der so, ich habe verstanden, wie die Networks funktionieren und aus ethischen Gründen mache ich da nicht mit. Also ja. Was du sagst, ist absolut richtig. Also wenn ich, stell dir einen Head of Marketing vor und der hat keinen, also den finde ich nirgends, dann würde ich sagen, na, Kollege, was ist das denn? Wenn ich einen Chief Security Officer suche und von dem finde ich nichts, würde ich sagen, Bro, du hast die Welt verstanden.
Ja, aber, und ich sage an der Stelle ein dickes Aber. Ich kann diese Menschen, die das jetzt im Kopf haben, durchaus nachvollziehen. Und woher kommt das? Weil sie sehen, wie die digitalen Netzwerke oder wie die meisten Menschen damit umgehen. Ja, ich kenne auch Autofahrer, die fahren mit 150 durch Dörfer und fahren Autorennen. Es kommt ja immer darauf an, wie wir Menschen mit den digitalen Medien in dem Falle einfach umgehen. Es gibt immer Menschen, die verhalten sich nicht entsprechend oder haben nicht den entsprechenden Kodex oder das Bewusstsein. Heißt ja nicht, dass ich derart damit umgehen muss. Das heißt, für mich gibt es, und das sind zwei ganz knackige Werkzeuge, wie ich im digitalen Raum, ich bin sehr aktiv, wie du weißt, unterwegs im digitalen Raum, von Anfang an lasse ich zwei Filter bei mir drüber laufen. Das erste ist, das, was ich gerade in die Welt sende, zahlt das in irgendeiner Form auf meine Reputation ein? Mhm. Weil ich im Netz nur unterwegs bin als Unternehmerin, dass es auf meine Reputation einzahlt und nicht, ob ich mit meinen Kindern irgendwo in Urlaub bin oder was ich gerade zum Abendessen mache. Das ist das eine. Und der andere Sicherheitsfilter ist, ich halte ja sehr viel Vorträge. Wenn ich auf einer Bühne stehe, auf einer großen Bühne vor 2000 Leuten, würde ich das, was ich gerade ins Netz poste, hier gerade sagen. Und diese beiden Sicherheitsposts sind, deshalb findest du bei mir auch keine Urlaubsfotos im Netz. Ja, bis vor kurzem durften meine Kinder, bevor die selbstständig angefangen haben zu arbeiten und einen gewissen Level erreicht haben, durften die gar nicht mit mir digital in Verbindung gebracht werden, weil ich gesagt habe als Mutter, ich kann nicht auf einer Bühne stehen, den Menschen sagen, was sie ins Netz stellen sollen oder wo sie Sensibilität beweisen sollen, wenn ich selber nicht drauf achten kann. Also ich möchte euch nicht kontrollieren. Deshalb, wir sind bitte nicht digital zu verbinden. Also nur, dass du siehst, welche Vorsichtsmaßnahmen ich treffe, um zumindest das Gröbste ausgeschlossen zu haben.
Ja, jetzt hast du die zweite These ja schon angetouched. These 2, Influencer stehen erkennbar für gewisse Werte. Die Betonung ist erkennbar.
Absolut. Also sollte ich mir darüber klar sein, und das kam ja bei mir schon durch, für was stehe ich? Ich nutze das Ding nur professionell. Was sind meine Werte? Für was soll mich die Welt sehen? Für welche Werte und für welche Expertise soll sie mich ausmachen? Und das ist die Vorarbeit, die es zu leisten gilt, durchaus.
Jetzt mache ich mich ja angreifbar.
Ja, aber ganz ehrlich, das mache ich. Also wenn ich nicht gesehen werde, mache ich mich auch nicht angreifbar. Und wenn wir im Kontext von Führungskräften sprechen, Führungskräfte müssen heute disruptiv denken, neu denken mit ihren Teams, müssen Wege gehen, die bis dato nicht gegangen wurden. Dadurch bin ich schon angreifbar. Wenn ich also als Führungskraft sage, hu, 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 ich mache mich gerade angreifbar, dann sollte ich sowieso mal meine Position überdenken.
Der ist gut. Genau. Wer das nicht aushält, schafft es im Job auch nicht. Ja, ich bin sehr bei dir, weil an irgendeiner Stelle musst du mal Zeug sagen, wo nicht alle Bock drauf haben. Ja,
und ihr seid Helden da draußen, aber Helden werden auch, bis gewisse Dinge funktionieren, bis dorthin werden sie auch angegriffen.
Da in der Tat. Helden da. Ja. Und Held ist ein schönes Bild. Das fließt uns gleich in die dritte These. Influencer inszenieren ihre Auftritte. So, du hast es jetzt schon geschrieben. Du hast ein sehr klares Verständnis. Was tust du auf den Netzwerken, um jetzt da die Firma rauszunehmen, die eure Daten dann klaut?
Was meine ich mit inszenieren? Mit Sicherheit stößt das bei dem einen oder anderen im Kopf auf komplette Irritation. Aber inszenieren heißt für mich im vereinfacht ausgedrückt, ich muss mir Gedanken machen, weil ich will keinen Bauchladen anbieten, das ist das eine, sondern ich sollte mir 2, 3 Kernbereiche und im besten Fall nur einen Kernbereich ausdenken, für den ich gesehen werden will. Das ist eine Form von Inszenierung. Wenn ich in Zukunft immer mit Leadership oder neuer Zusammenarbeit in Kombination gesehen werde, dann habe ich im Vorfeld etwas inszeniert, weil ich schaue schon automatisch bei jedem Post, sagt das was zu Leadership aus? Mhm. Sagt das was darüber aus, wie wir in Zukunft zusammenarbeiten? Sagt das was über die Zukunft der Arbeit aus? Und das ist eine Form der Inszenierung. Ja, und wir Menschen sind halt nun mal tendenziell visuell. Und je nachdem, welche Fotos, welches Fotomaterial du da mitschickst, umso eher wirst du auch als solcher gesehen und erlebt. Und das ist vereinfacht ausgedrückt Inszenierung.
Ja, und wir sind weit weg von Rumgemogel, also diese berühmten Sixt Lamborghinis, die dann da irgendwie gemietet werden für einen halben Tag, damit man so tun kann, als wäre man irgendwie der Millionär in Dubai. Das ist Bullshit. Nur, ich bin sehr bei dir.
Total peinlich. Und das wird auch insbesondere die Nachfolgegenerationen, die nochmal ein anderes Werteverständnis zumindest zum Teil mit reinbringen, für die sind diese Hochglanzinszenierungen absoluter Bullshit und völlig nicht authentisch und nicht glaubwürdig. Auch das sollte man im Kopf haben, mit wem spreche ich, weil die sind da noch empfindlicher. Und ganz ehrlich, ist ja auch nicht glaubwürdig. Ja,
absolut. Und wir können da nochmal einen Schritt zurück machen, also in die eigene Organisation. Es gibt Führungskräfte, die dem Dämon frönen, wenn ich zu spät komme, bin ich der Wichtigste im Raum. Ich hatte es im Leben führen Podcast schon ein paar Mal beschrieben. Immer wenn deine Erklärung für deine Handlung total schlüssig ist, sitzt du gerade deinem Dämon auf, weil dein Dämon dir seit Dekaden beim Tun zuhört. Und dann kommst du nicht aktiv zu spät ins Meeting, weil du dein Ego pudern willst, sondern dann hast du eine schlüssigere Erklärung, damit du dir selber nicht zugestehen musst, dass du dein Ego puderst. So, wieder zurück. Das ist, du inszenierst deinen Auftritt. Wer glaubt, ich bin zu geil für diese Welt, deswegen muss ich immer pünktlich kommen, inszeniert ja schon einen Auftritt.
Ja.
Und lass mich den Gedanken kurz fertig machen. Und da wünsche ich mir, dass wir alle noch mal ein bisschen genauer hingucken. Was tun wir denn so habituell? Und was ist denn das, was wir wirklich machen wollen? Weil ernsthaft eine Führungskraft, die sich hinstellt und sagt, wir müssen alle pünktlich sein, Projekte müssen alle pünktlich geliefert werden. Chefchen ist wieder 15 Minuten später. Ja, bei mir ja, ich ja, bin ja total wichtig. Musst du jetzt, geh weg. Mhm. So funktioniert es halt auch nicht. Also da auf die Inszenierung mal drauf gucken, was sie jetzt schon machen. Was ist denn das Inszenieren, was sie gerade tun? Und wie gesagt, wenn sie sagen, nein, das ist, oder Herr Kapinski, Sie müssen verstehen, bei mir ist es keine Inszenierung. Genau wenn es so kommt, ist es eine Inszenierung. Dann haben ihre Dämonen ihnen so schlüssig erklärt, dass das bei ihnen, also was der Kapinski erzählt, ist total richtig. Aber er kennt meinen persönlichen Individualfall nicht, dann sitzen sie ihren Dämonen auf.
Ja, und da spielen, genau wie in unserem facettenreichen Zeitalter, auch gewisse andere Dinge eine Rolle. Weil ein Kapitel in diesem Buch heißt tatsächlich, Machtinsignien ändern sich. Wenn du also vorher als Führungskraft mit dicken Benz und mit 2 Assistentinnen im Vorzimmer agiert hast, dann bist du jetzt sexier, wenn du mit dem Fahrrad kommst und das Fahrrad vielleicht in deinem Büro an der Wand hängst. Also man sollte sich, und das hat auch was mit zu spät kommen zu tun. Und dieses zu spät kommen zählt noch auf 2 andere Dinge ein. A, ich sollte nie aus dem Kopf haben, dass ich nach wie vor ein Role Model bin, ein Vorbild als Führungskraft. Das ist das eine. Das andere ist, dass Wertschätzung und Augenhöhe ein Riesenthema sind heutzutage. Nicht nur für Nachfolgegenerationen, sondern für Menschen, die ich in meinem Team nicht so häufig sehe. Welche Form von Wertschätzung, wenn du sagst, reflektier mal, wie du denkst, wie du unterwegs bist, welche Form von Wertschätzung ist das, wenn ich regelmäßig in Meetings zu spät komme und denke, ich muss meine Macht dadurch zeigen. Die meisten Meetings sind digital und ich kann da noch was mit auf den Weg geben. Alles, was in Präsenz schon nicht so dolle ankommt, verstärkt sich im digitalen Raum. Das heißt, vorher kommuniziert regelmäßig, weil du weißt, eine gute, klare Kommunikation zu deinen Teammitgliedern, zu deinem Team ist wichtig. Kannst du heutzutage sagen, im digitalen Raum 3-, 4-fach deinen Kommunikationsaufwand. um sicherzustellen, auf jeden Fall, ja. Ne, um sicherzustellen, dass das, was du übermitteln willst, auch ankommt. Also deshalb ist dieses Thema mit zu spät kommen, das zahlt auf ganz viele Töpfe ein, die heute eine ganz andere Bedeutung haben.
Ja, absolut, absolut. Influencer wollen eine vertrauenswürdige Marke sein. Wollen sie das? Deine vierte These.
Ja, also wenn ich nicht schaffe, oder das, was ich herausposaune, dass das glaubwürdig ist, dann folgen mir keine Leute.
Ja.
Weil die Leute sind heutzutage im digitalen Wandel so aufgeklärt, dass sie diese, Luftblasen relativ zügig ausmachen. Und wenn ich also nicht schaffe, für die Werte, wo ich stehe, deshalb muss ich mir ja viele Gedanken machen, für was stehe ich und lebe ich das auch, was ich sage, wenn ich da nicht schaffe, Vertrauen, so eine Basis aufzubauen, ja dann, ne? Und Influencer haben auch Beziehungen zu ihren Leuten. Die sind eine Art Vorbild, je nachdem, ne? Wenn wir Gandhi, ne, etc. sehen. Das ist für mich, Führung ist Beziehung wieder. Und wem folge ich in einer Beziehung? Das ist genau wie in der privaten Freundschaft zu dem, wo ich Vertrauen habe.
Und ja, wie genau.
Ist das ruiniert, ne?
Und wieder Erwähnung auf Kalenderspruch Nummer 338. Folgen ist der aktive Teil, nicht führen. Ja. Du kannst nicht aktiv führen, das geht schlicht nicht, weil wenn keiner mitkommt, gehst du spazieren.
Absolut.
Und das ist
wenn keiner mitkommt, gehst du spazieren. Das ist ein toller Spruch, Olaf. Den werde ich posten die Tage.
So, und du siehst es ja bei diesen Influencern. Also in meiner Welt ging das so vor 10 Jahren los und dann so vor 7 oder so Jahren fing das an, dass die zeigen mussten, wenn sie irgendwie gesponsert werden. Also wenn irgendwie Bibis Dings irgendwie so einen gesponserten Lippenstift irgendwie den kleinen Kindern andrehen will, muss sie auf einmal sagen, das und so weiter. So, das war so der Knall, der genau das zerstört hat, was du beschrieben hast. Nämlich, jetzt war auf einmal, wurde oder mussten die sich selber so ein bisschen diese Tischdecke wegziehen. Nein, ich mein's gar nicht gut mit dir, sondern der Lippenstift ist scheiße, aber die geben mir halt auf dem Geld, deswegen drehe ich ihn dir an, du kleines Kind.
Ja. Und ganz ehrlich, ich sag jetzt mal, ob du das Ding Influencer nennst oder wie auch anders, ich bin ja auch schon in der Digital Immigrant Generation und gerade in den 80er Jahren.
Bist du?
Ja.
Was ist ein Digital Immigrant?
Also, ja, Generation X angehörig. So, also das heißt, wenn du damals in den 80ern schon aktiv unterwegs warst, was hast du da gehabt? Da hast du das Ding nicht Influencer genannt, sondern wenn George Clooney Werbung macht für einen Kaffeeautomat, dann ist er Testimonial. Also ob ich jetzt dazu Testimonial sag oder Influencer, ist auch völlig gleich. Nur dann war es klar, wenn der in einem TV-Spot gezeigt wurde, dann steht er für das Produkt. Dadurch, dass Influencer halt eben auch viel aus ihrem Privatleben, das Private nimmt Einfluss, konntest du das zuerst nicht ausmachen. Ist das jetzt wirklich Product Placement oder nutzt sie den wirklich? Ne? Aber auch da, du guck dir an, schönes Beispiel für mich ist immer Jürgen Klopp. Ich gucke mir Jürgen Klopps Führungsstrategien an. Jetzt ist für mich, Jürgen Klopp ist auch ein Influencer, zumindest im Fußballbereich. Was wird gemacht? Inszeniert er da seine Auftritte? Der macht sich schon Gedanken, wie der in der Öffentlichkeit wirkt. Und mit welchen Werten, mit welcher Haltung, mit welchen Aussagen der nach außen tritt. Daran erkennst du den Charakter, seine Werte etc., seine Führungsexpertise. Und das ist für mich ein Influencer, ja? Also der würde nie als Weichei definiert werden, als Beispiel.
Mit Sicherheit nicht.
Aber das zum, ne? Und der ist auch unangenehm. Da sehen wir das Anecken auch, ne? So.
Erklärst du diesen Digital Immigrant nochmal?
Ah ja, okay. Also Digital Natives, das Gegenteil, die sind mit den digitalen Medien aufgewachsen. Deshalb Digital Native, aufgewachsen mit den digitalen Geräten. Und ich weiß nicht, wann habe ich, glaube mit 18 gefühlt, habe ich am ersten Personal Computer gesessen. Ich bin also nicht mit so Wisch- und Wusch-Technik aufgewachsen. Und mein erstes Handy hatte ich, glaube ich, mit Mitte 20. So, das sind die Digital Immigrants, die sozusagen anders aufgewachsen sind und dann irgendwann mit den digitalen Medien klarkommen mussten. Und die Digital Natives, die sind in die digitale Medienhandhabung hineingewachsen. Also da wischt selbst das Baby schon auf dem Tablet rum. Das sind so deine jetzt, Olaf.
No fucking way. Ain't gonna happen.
Du, und das wäre gut, weil einen kleinen Schwank, der ist super spannend. Ich beschäftige mich ja sehr mit Gehirn und wie wir Dinge aufnehmen etc. Und man hat tatsächlich Testgruppen gemacht, also Kleinkinder, die selber ein Märchen lesen durften auf Tablet, was sie natürlich mega cool fanden. Und die Kontrollgruppe hat es nie gehabt, von Papa, Mama oder einer persönlichen Bezugsperson vorgelesen bekommen. Und dadurch, dass stärker in die Interaktion auch gegangen wurde mit der Vorleseperson, haben tatsächlich die Kleinkinder, die das vorgelesen bekommen haben, die Fragen stellen konnten etc., sich viel mehr behalten können als die Kinder, die mit dem Tablet gearbeitet haben. Ist ja für uns logisch, wenn wir so drüber sprechen, weil nicht umsonst sagen wir oder nutzen wir das Wort begreifen. Also je mehr wir etwas händisch mit etwas umgehen, umso eher verinnerlichen wir das.
Okay. Gut, nächste These. Influencer funken auf vielen Kanälen, sagt Barbara Liebermeister, die mir in der Vorbereitung sagte, schick mir die Links, die ich hier zugesagt habe, mal lieber nicht in den Chat von diesem Zoom-Ding hier, sondern mal lieber per E-Mail. Auch weißt du, lieber noch per LinkedIn, wo ich so dachte, muhaha. Ah ja. Und jetzt du.
Ja, also, da darf ich gleich korrigierend einspringen. Die Links, die du mir schicken solltest via E-Mail und nicht hier im Kanal, hat einfach mit der Plattform Zoom zu tun, weil ich nachher nicht mehr drauf zugreifen kann. Also, das zu dem Ding, ne? Oder verstehe ich da was digital nicht? Du bist der digitale Experte.
Ich krieg den Download, dann habe ich meine Links, die ich dir geschickt habe. Ich weiß gar nicht, wo dein Problem ist.
Genau, da war was. Ja, so gesehen. Nee, aber es ist wirklich nochmal diese Vielschichtigkeit gemeint. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin 2-3 Mal locker die Woche auf LinkedIn, weil das der maßgebliche Kanal für mich ist, der sozusagen auch den roten Faden dann bestimmt, mit einer neuen Meldung zugange. Jetzt habe ich aber auch Zielgruppen, die keinen LinkedIn-Account haben, die tatsächlich noch einen Xing-Account haben. So, das heißt, ich mache häufig Copy-Paste von meinen Nachrichten in den Xing-Kanal und gleichzeitig erfolgt in Instagram, in Threads jetzt auch und in X gehen diese Dinge auch hoch, weil du hast halt unterschiedliche Zielgruppen, die dich hören, sehen und verstehen wollen oder sollen. Yep. So, und es ist heute nicht mehr nur einfach damit getan, ich gehe ins Büro und werde gesehen. Ne? Ich werde ja schon nicht mehr im Büro gesehen, wenn ich nicht automatisch regelmäßig vielleicht im Internet was von mir oder bereichsabteilungsmäßig etwas von mir hören lasse. So, und wenn du nicht gehört und gesehen wirst, bist du tot. So einfach ist das im schnelllebigen, von Informationen überlaufenden Zeitalter. Das heißt, ich soll regelmäßig, um auch auf das Thema Marke nochmal zurückzukommen, ich brauche theoretisch als erfolgreiche Person im digitalen Wandel einen kleinen Marketingplan. Auch wenn es so komplex anhört, geht ja heute relativ zügig mit den digitalen Medien.
Großes Problem vieler Mitarbeiter meiner Hörerinnen und Hörer oder auch mancher Mitarbeiter, mancher Hörerinnen und Hörer selber, die denn immer noch auf dem Trip unterwegs sind. Ich mache ja IT, lass mich alleine, ich will arbeiten. Ja, also, das stimmt, ihr Lieben, nur wundert euch da nicht, dass ihr nicht befördert werdet.
Ja, also weil du wirst nicht gesehen. Und wo du das mit dem Befördern gerade, da ist das Digitale ein Riesenthema, weil wir Menschen unterliegen einem Proximity-Bias. Also Bias von Voreingenommenheit, die wir Menschen ja in unterschiedlichen Ausprägungen haben. Mhm. Und Proximity, die Übersetzung, ist Nähe. Das heißt, habe ich zum Beispiel einen in meinem Team, den ich jeden Tag hier sehe im Büro, weil ich jetzt das vom Processing her so steuern kann, dass ich auch jeden Tag im Büro bin, dann neige ich automatisch dazu, diese Person, die ich täglich in Persona sehe, besser zu bewerten als die, die ich digital sehe. Und die, absolut, die ich digital sehe, neige ich dazu, noch besser zu bewerten als die Einzelnen, die regelmäßig die Kamera aushaben. Dessen sollte ich mir...
Oh, warte, den nochmal, den brauchen wir nochmal, weil das, okay, die Predigt halte ich auch die ganze Zeit, ständig und immer wieder. Gib mal ganz kurz die drei Dinge nochmal.
Okay, also die Abstufung ist so, ich bewerte Menschen, die ich direkt, also im dreidimensionalen Raum sehe, regelmäßig besser als die, oder ich neige dazu, als die, die ich digital sehe. Und wir haben da eine Kaskadierung im Kopf, also die, die ich digital sehe, bewerte ich auch noch mal besser als die, die meinetwegen regelmäßig die Kamera aushaben. So eine Dreiteilung. So, da neigen wir Menschen dazu. Muss eben nicht bei jedem so sein. Nur wenn ihr überlegt, oh, den würde ich automatisch jetzt schlechter bewerten als den, überlegt euch zuerst mal, wie häufig ihr die Person im realen Raum gesehen habt. Das ist dieser Proximity Bias. Und es hat noch etwas mit der Kamera zu tun, wo du das gerade ansprichst. Wir haben in unserem Gehirn einen Bereich, der uns signalisiert, wenn wir Menschen regelmäßig sehen. Und in dem Moment reicht es sogar, wenn ich die Menschen digital sehe, dann sagt mir mein Gehirn, der gehört zu dir.
Ja? So. Also weil ich ihn regelmäßig sehe. Ja, das macht Sinn. Das
macht Sinn. Ja. Sehe ich Menschen als soziales Wesen nicht regelmäßig, weil sie meinetwegen, die Mädels sind nicht geschminkt oder die haben die Kamera nicht an. Ja. Dann wissen sie gar nicht, wie sich das nachteilig unbewusst auf ihre Beurteilung niederschlägt. Beziehungsweise auch auf Teamidentität, weil wir verfolgen ja Studien und nicht nur, dass wir selber auch welche machen, die da bestätigen, eines der größten Nachteile dieser hybriden Zusammenarbeit oder rein virtuellen Zusammenarbeit ist die mangelnde Teamidentität. Ja, wenn ich mitkriege, wie häufig die Menschen die Kamera noch nicht anhaben und wenn ich dann weiß, wir haben so einen Bereich im Kopf, der mir sagt, wow, den sehe ich nicht, den bewerte ich schlechter, ohne dass es mir bewusst ist und der gehört, glaube ich, auch nicht zu meinem Team, dann ist das logisch, wo das alles herkommt.
Ja, ich absolut. Und ich wollte es von dir nochmal hören, dass das nicht immer nur die, ne, der Olaf, der weiße alte Mann, erzählt hier wieder einen vom Vorenkrieg. Aber vom Vorenkrieg habe ich noch einen, dann können wir zum nächsten Thema kommen. Und zwar der Herr Grupp, der Chef von Trigema, ist, ich meine, der ist ja großer Fan von starken Worten und der sagt, alle meine Mitarbeiter, die wichtig sind, sind am Tisch um mich rum. Und ich dachte so, ja, Volltreffer. Ja. Die sich aufregen, sind die, die nicht bei ihm am Tisch sind. Ergo, es ist völlig egal, ob du dich aufregst, kleiner Wicht im Keller oder nicht. Es ist egal. Und andersrum, dieses ganze Kokettieren von, wir müssen ja nicht nebeneinander sitzen, das sind die Leute, die es nicht verstanden haben. Und das Pferd wollte ich nochmal reiten, weil das so eins meiner Lieblinge ist.
Ja, also, und das ist auch super berechtigt. Zuerst mal sagt das ja nicht nur der Herr Krupp. Ich bin nicht für Klassengesellschaften. Das kann man sich heutzutage nicht mehr erlauben. Ich würde nie als Führungskraft sagen, die wichtig sind, die sitzen um mich rum.
Was ein du bist auch noch nicht 86 und hast einen Riesenwurm.
Ja, absolut. So, also wenn ich für eine Kultur bin, die menschlich ist und den Menschen in den Fokus setzt und die menschliche Beziehung, sollte ich als Führungskraft, egal wo ich sitze, darauf achten, dass ich regelmäßig die Menschen, für die ich Verantwortung trage, sehe, unabhängig, ob sie wichtig für mich sind oder wenn ich denke, die sind weniger wichtig, weil tatsächlich wir Menschen auf 3D und nicht auf 2D ausgelegt sind. Das heißt, im 3D, im persönlichen Gespräch und Kontakt nehmen wir weitaus mehr Daten, Signale und Fakten vom Gegenüber auf als im zweidimensionalen Raum. Und wenn es über unsere 5 Sinne geht, ne, Tastsinn, Geruchssinn, Geschmackssinn sind ausgeschaltet, digital. Das sind aber wesentliche Elemente, die uns helfen als Mensch, so sind wir konditioniert, das Gegenüber und das, was es sagt, einzuschätzen und einzuordnen.
Absolut, ja.
Yep. So. Das sind so ganz kurz, da können wir alleine schon einen Podcast. Da
könnten wir alleine schon nochmal drüber reden. Aber ich ziehe uns mal wieder zurück in die 7. These. Influencer zeigen sich auch als Mensch mit Gefühlen.
Ja.
Hör mal, junge Frau, ich bin die harte Führungskraft.
Ja, das war vielleicht mal früher. Und da hat das noch funktioniert früher, weil da hieß es, mein Führungsstil ist Command and Control. Was ich sage, ist Gesetz. Ja, ja, dann sind mir die Menschen automatisch Kraft dieser Funktion und meines Titels gefolgt. Nur dummerweise haben sich die Rahmenbedingungen geändert. Nicht die Menschen, die Rahmenbedingungen. Das heißt, Die stehen bei mir plötzlich nicht mehr Schlange und wollen alle für mich arbeiten, weil wir Fachkräftemangel haben. Wir haben eine schiere Informationsflut, der ich alleine als Führungskraft nicht mehr Herr werde. Ich bin auf mein Team angewiesen. Ja, und wir haben Nachfolgegenerationen am Start, die für andere Werte zum Teil auch stehen, denen dieses Beziehungsmanagement und nicht nur von 9-to-5 arbeiten total wichtig sind. Also kann ich mir solche Aussagen oder ich würde sogar so weit gehen und sagen, diese Haltung nicht mehr erlauben, wenn ich erfolgreich sein will.
Wenn ich erfolgreich sein will, ganz genau. So, und ne, führen ist der passive Teil, folgen ist der aktive Teil und den Leuten, die wir folgen, da stelle ich immer die These auf, die müssen wir mögen.
Ja,
wenn ich definitiv. Dich auf irgendeiner Ebene mögen, jetzt nicht, das kann jeder für sich selbst entscheiden, nur wer Leuten mit einer großen Reichweite aktiv nicht folgt, mag den. Ja. Also ich denke jetzt an den Thelen zum Beispiel. Mhm. Andersrum, da wieder meine Einladung ist ja immer, die Botschaft vom Botschafter zu trennen, aber das gehört da nicht hin. Wenn ich sage, ich finde irgendeine Person gut, dann mag ich den in irgendeiner Art und Weise.
Ja.
So, und dazu gehört halt auch, dass ich glaube, dass ich als Mensch einen Finger an dich als Mensch kriegen muss und jetzt nicht im sprichwörtlichen Sinne, sondern ich brauche irgendwie eine Beziehung. Und das geht eben nicht zu einem Twitter-Post.
Absolut. Und ich habe ein schlagendes Beispiel, das alles erklärt und das wir alle hier erkennen. Mal angenommen, du hast ein digitales Meeting, jagt das nächste. Jetzt hast du aber eine Person in deinem Team, die disruptiv denkt, die macht sich ständig Gedanken um Prozesserneuerung, neue Ideen etc. Sie hat nur einen Nachteil, sie kommt immer in der ungünstigsten Minute. So, jetzt hast du wieder 10 Punkte im digitalen Meeting und die Person kommt. Und du siehst die Person nicht, wie sie sagt, ey, hätte aber noch was, weil ich sage, ey Leute, wir müssen uns heute aufs Wesentliche beschränken, ne? So, das passiert 2-3 Mal. Und plötzlich willst du etwas von der Person. Dann schreibst du der Person eine Mail und sagst, ey du, Barbara, es wäre cool, wenn ich morgen Mittag das und das von dir bekäme. Und ich krieg diese Mail und weiß unterbewusst, dass du mich nicht gesehen und gehört hast. Dann sage ich zuerst mal innerlich, Also wenn, dann frühestens 13, 15.
Du hörst mich nicht
zu. Normalerweise wäre das eine Sache.
Aus dem Feuer holen? Nee.
Ja. Genau, und normalerweise wäre das eine Sache, die mir gefällt, die wo ich Effort reinstecke, mache ich jetzt mal nur das Nötigste. Und der und der, die wird das zwar gar nicht interessieren, aber die setze ich einfach mal in CC. Das ist ganz einfach, ich sehe und höre eine Person nicht und wertschätze sie nicht. So, kann man selber entscheiden, ob man das möchte, riskieren möchte oder nicht.
Guck deinen Mitarbeitern zu, damit sie sehen, dass sie gesehen werden, ja. Absolut. Es ist nicht so schwer, ne? Wenn du drauf guckst, es ist wie am, das ist also immer wieder gern genommenes Beispiel. Stell dir mal vor, du machst es im Ehrenamt.
Ja.
Du führst als Zugführer führst du deine Feuerwehr nicht, wenn ihr nicht irgendwie freitagsabends grillen geht oder Zeug macht oder so. Da kommt keiner. Also du kannst nicht die freiwillige Feuerwehr auf dem Dorf irgendwie glauben, mit so einer WhatsApp- oder E-Mail-Gruppe am Leben zu halten. Und dann geht die Sirene los und dann stehen die alle da. Ja,
und wie viele haben heute Ehrenämter? Weil jeder Projektmanager ist nicht zwingend für alle im Team weisungsbefugt. Sollte aber trotzdem das Ziel haben, dass sie anhand seiner Tätigkeit, dass er für das Projekt den Hut aufhat, folgen. Und man kann sich immer ganz einfach die Frage stellen, wenn man sich selber sehr genau beobachtet, und sich die Frage stellt, wie würde ich jetzt als Teammember auf meine Handlung gucken? Würde ich mich wertgeschätzt fühlen? So einfach ist es, ne?
Ja, naja. Manchmal, also sehr häufig ist die Aussage, ja, mein Papa kommt, wir sind ja auf Arbeit. Da muss kein Spaß machen. Volldusche. Also wir wissen ja nur, verschiedene Leute brauchen verschiedene Arten von Anerkennung. Und es gibt durchaus Konfliktpaare, also von Leuten, wo der eine sagt, wieso? Anerkennung, ich habe gesagt, war doch toll. Also ich habe es mir doch durchgelesen, das ist Anerkennung genug. Und ich habe mir auch gedacht, dass es großartig ist, sonst hätte ich ihn ja gar nicht gefragt. Der auf der anderen Seite heult rum und sagt, ich habe nicht mal ein Feedback gekriegt.
Ja, aber deshalb gibt's ja in der Führungsarbeit auch keine Standards mehr. Deshalb sollte ich, wenn ich eine clevere Führungskraft bin, die Trigger kennen meiner Leute. Und der eine braucht etwas mehr Beziehungsmanagement, der andere etwas klarere Ansagen, der dritte braucht was ganz anderes. Ja, die Führungskraft nicht nur als Influencer, sondern sogar als Hobbypsychologe.
Ja, absolut. Also so weit muss man gar nicht gehen, aber erstmal als ausgebildeter Handwerker. Die Führungskräfte sind ja alle nicht ausgebildet und jetzt fange ich uns den gleich wieder ein, sonst werde ich schon wieder hier. Es geht um dich, nicht um mich. So, pass auf, These 8. Influencer reagieren gelassen auf Kritik.
Ja, weil gelassen auf Kritik, weil ich damit natürlich ein Signal setze, wie gehen wir mit Feedback / mit Kritik um. Mhm. Wenn ich das als Führungskraft zulasse, schüre ich nicht nur ein hohes Maß an psychologischer Sicherheit, dass meine Team-Members wissen, der eine oder andere sieht etwas, was ich nicht sehe. Ah, kann ich der Barbara sagen? Finde ich gerade ungeschickt. Wenn ich das nicht zulasse und sogar befürworte, gehe ich Dieselskandale ein unter Umständen oder Stuttgart 21. Das heißt, wenn Experten in meinem Team Dinge sehen, über die sie stolpern, die sie nicht okay finden. Diese Kultur muss ich fördern, diesen kommunikativen Austausch in der Schnelllebigkeit in einer Zeit von komplexen Projekten. Und insofern bin ich natürlich wieder Role Model. Wie gehe ich persönlich damit um, wenn mir etwas Kritisches gesagt wird? Logischerweise bin ich dafür Role Model und sage, ey, finde ich cool, dass du mir das sagst. Muss ich mal näher drüber nachdenken? Was schlägst du vor, wie wir es das nächste Mal anders machen?
Ja, was brauchst du? Alternativ ist ja kein Stress dabei, sich zu entschuldigen. Oder wenn man es öfter mal macht. Also ich hab mir eingeführt, bei Projekten so eine erklär mir mal, was ich dir gerade erzählt habe, Schleife einzubauen.
Schön.
Damit ich mal höre, was ich alles vergessen habe, was völlig klar im Kopf ist. Ja, natürlich machen wir das mit dem Tool. Ach so, warte, nee, das habe ich gleich gesagt. Nee,
stimmt. Ja, so. Ja,
so,
ja.
Also, ich bin total bei dir. Ja. Reagieren gelassen auf Kritik.
Abbauen, ne?
Überhaupt ist Gelassenheit immer eine richtig gute, also Gelassenheit hat nichts mit Ignoranz zu tun, aber Gelassenheit ist, glaube ich, immer gut. Sobald die Gelassenheit aufhört und eine Emotionalität reinkommt, meistens eine negative, verengt sich unser Blick qua Stress.
Ja.
Und dann haben wir nicht mehr die Möglichkeit, so deutlich zuzuhören, wie wir das vielleicht könnten, wenn wir relativ entspannt da sitzen würden, echt, wenn der vor uns rumtobt.
Und noch etwas, wenn du in einem Film zuguckst, das HB-Männchen, wer geht hoch? Wer wirkt denn souveräner? Derjenige in einer kritischen Situation, der gelassen bleibt, der zeigt doch auch Wirkung, indem er sagt, ey, okay, das ist gerade ein bisschen spannend, aber kann ich mit umgehen? Wenn ich wie ein HB-Männchen hochgehe, zeugt das doch von, ich persönlich habe Angst, ich krieg das nicht in den Griff.
Die souveränen Helden, bin ich bei dir, die souveränen Helden werden alle als extrem cool und ruhig dargestellt.
Genau.
Ich gehe sie gerade im Kopf alle durch. Die ich kenne.
Ja, deshalb Gelassenheit, Riesenthema für deine Außenwirkung als kompetente Führungskraft.
Ja, für mich als Beispiel, also ich nutze als Beispiel im Podcast immer den Kaloin vom Film Das Boot. Das Boot sackt auf 235 Meter, der Satz kommt, da muss das Boot aushalten, ringsrum Wasserbomben, alle drehen durch und er ganz cool.
Ja. Genau.
Wir schon. Kriegen wir ganz gut. Ja, wenn der auch wie so ein fahriges Hemd auf der Brücke rumspukt, da dreht die Mannschaft durch.
Klar, logisch.
Reagieren gelassen auf Kritik, können wir in Klammern setzen, Influencer reagieren gelassen. Ich glaube, das ist schon mal gut. So ich habe mich in meiner TikTok-Zeit mal um die anderen Influencer gekümmert, also die anderen, also so ein Knossi-Typen, dann wie heißt denn der aus Fuhlsbüttel? Ist auch egal, also so ein paar Leuten. Und denen dann mal zugeguckt, wie die, wenn die im Chat irgendwie Flack kriegen, also irgendwer pöbelt die im Chat blöde an, wie die reagieren.
Ja.
Und das war sehr, sehr häufig in meiner Welt nicht, also hätte ich das Wort souverän da dran geschrieben, sondern das war eher so maulig, mi. Also ich denke so, echt?
Lässig.
Das ist die beste, nee, eben nicht lässig, überhaupt. Das ist eher so,
du meinst das Gegenteil. Du hast
absolut das Gegenteil. Und ich denke so, ist doch ungeil. Ist das das Beste, was dir gerade einfällt? Lass die doch.
Ja, aber du, ganz ehrlich, ich sag ja auch nicht, jeder Influencer ist sexy. Ne? Also ich meine, das ist genau wie ich nicht sagen kann, jede Führungskraft verhält sich in jeder Situation souverän. Es kommt natürlich immer auf den einzelnen Menschen an. Nur wenn man auf einer Metaebene drauf guckt, was machen die richtig Guten? Ja, die reagieren lässig, weil sie auch nichts in Anführungsstrichen zu fürchten haben, weil sie wissen, egal wie knackig die Situation wird, ich komme da selber wieder raus.
Jetzt kommt das Gegenmodell. Kannst du häufig beobachten, wer angespannt wirkt, ist wichtig. Wer hart am Grübeln ist und mit schnellen, klaren Kommandos die Schlacht entscheidet, ist der Feldherr auf dem Hügel.
Ja,
kann ich immer wieder beobachten.
Das hat sich ja auch totgelaufen aus dem einfachen Grund, wir sind ja im Zeitalter der Heterogenität. Und wie häufig ist es, dass so einer, der dann eine Ansage macht, nicht alle Perspektiven und Blickwinkel in seinem Hut ventiliert hat. Ja.
Naja.
Also wenn ich clever bin, diskutiere ich eine These, die ich habe mit meinem Team und sage, ey, ich hätte die und die Idee, fällt euch dazu noch was ein oder geht mir da gerade irgendetwas verloren? Weil wenn ich es schaffe, meine These gemeinsam im Team zu ventilieren und gemeinsam zu verabschieden, spare ich mir Energie, weil die Leute sich automatisch dazu committed haben.
Ihr Lieben, das war die Überschrift von der Teamziele-Challenge. Barbara, vielen Dank. Ganz genau so geht's. So, pass auf, wir machen den 9. Influencer sind bereit, neue Wege zu gehen. Das haben wir doch schon immer so gemacht.
Oh mein Gott.
Geil, ne? Ja, genau. Ich habe eine handwerkliche Ausbildung. Ja, ich kenne die Sprüche alle.
Nee, also ja, wir sind halt im digitalen Zeitalter und das hat ja auch seinen Charme. Das heißt, wir müssen neue Wege gehen, wir müssen die Prozesse neu aufsetzen. Das fängt ja schon damit an, wie häufig bin ich bei hybriden Teams, so Schnitt 10 Leute in der Abteilung und die sagen, und ich sage, habt ihr euch überhaupt Gedanken gemacht, ob eure Zusammenarbeit, euer Setting aktuell auf die hybride Zusammenarbeit ausgelegt ist? Weil ich sehe das immer bei einer ganz banalen, beim ganz banalen Prozess der Unterschrift der Geburtstagskarte. Da hören immer alle hin, sagen die so. Ich bin ja nun mal wirklich jemand, der für Menschlichkeit und zwischenmenschliche Beziehungen und Werte im digitalen Zeitalter steht. Aber bei der hybriden Zusammenarbeit, stell dir vor, du hast 10 Leute, in deiner Abteilung, jeder hat im anderen Monat Geburtstag. Was impliziert das? Dass wir automatisch, wenn wir sagen, wir lieben Menschlichkeit, das ganze Jahr über kursierend Geburtstagskarten zur persönlichen Unterschrift kreisen haben. Ist das sinnvoll? Oder heißt eher die Frage, bisher haben wir das so gemacht, aber vielleicht sollten wir in Zukunft Menschlichkeit am Geburtstag von jedem anders praktizieren, weil es nicht sinnvoll ist, das ganze Jahr über Geburtstagskarten kreisen zu haben. Sondern vielleicht bringen wir alle ein Ständchen oder schicken eine Torte nach Hause oder whatever. Und wie dieser banale Prozess häufig nicht durchdacht ist, dann sage ich, wenn der nicht durchdacht ist, sind die komplexeren Prozesse in der hybriden Zusammenarbeit auch nicht durchdacht. Also dran, ja. Super spannend, ne? Wenn du dir mal so anguckst, du musst jeden Prozess, so banal wie er ist, solltest du ja offen rangehen. Und offen kannst du nur rangehen, wenn du ihn auch mit dem Team diskutierst. Mhm. Weil dann kommen meine blinden Flecke weg als Führungskraft.
Ja, da ist ja die Vorannahme drin, dass ich nicht perfekt bin. Und da den Schritt haben ja schon viele noch nicht gemacht.
Ja, aber wäre schön, wenn, ne? Weil es erspart uns, wenn man so lässig und gelassen, da haben wir es wieder, damit umgeht und auch andere Meinungen zulässt. Und ganz ehrlich, Olaf, als Führungskraft, wenn ich Führungskraft bin heutzutage, ich muss doch nicht durch eine strenge Haltung beweisen, hey, ich bin aber die Führungskraft. Das ist ja auch keine Lässigkeit in meiner Haltung, wenn ich auf gewisse Dinge poche. Nein, die Lässigkeit auch in meiner Haltung, in meiner Entscheidung zeigt doch, ich lasse andere Gedanken zu, weil ich kann selber gar nicht an alles denken. Und das nette Ding nennt man die Fähigkeit zum Kontrollverlust. Das kann man sich dann mal stellen, wie dann ich als Führungskraft fähig bin, loszulassen an der einen oder anderen Stelle, wo ich früher nicht schaffte, loszulassen. Ist auch so eine schöne Formel.
Absolut. Das ist mein Kalenderspruch Nummer 3098. Erfolgreiche Führung bedeutet, Kontrolle durch Vertrauen zu ersetzen.
Absolut.
Mhm. Genau. Ja, ich bin sehr bei dir. Und eine Also dein Summary und drunter Influencing ist das Führen von morgen. Ich glaube, das ist der Punkt aus ganz mehreren, aus verschiedenen Gründen. Nicht nur, weil sich die Generation ändert, also angeblich ändert. Ich bin immer sehr, also
ja, ich auch.
Mit diesem ganzen Label-Getour habe ich maximalen Stress. Die Geborenen um 1970 ist in meinem Kopf die Generation Alpha. Danach ging es bergab. Wir sind halt einfach, es ist einfach top-notch. Guckst du dir doch an. Und ja, mit dem Satz sind sie seit Cicero, wird die Menschheit zitiert. Ich habe manchmal eine Ahnung, bei uns stimmt es jetzt, aber das ist, auch das hat mit Sicherheit irgendwie der Weinbro von Cicero in der Taverne gesagt: oh Gott, das ändert. So. Genau. Das ändert sich, das ist aber gar nicht mal mein Punkt. Mein Punkt ist, dass wir noch nie in der Menschheit so schnell drehendes Change-Rad hatten.
Ja.
Wo du früher, und ich habe da Episoden über Episoden zu gemacht, warum es alles so viel schneller geworden ist, da, wo wir früher halt irgendwie, weiß nicht, also im Mittelalter bist du Schuster geworden, wenn dein Papa Schuster war, fertig. Ich verstehe die Frage gar nicht. Also es gab die Frage nicht. So, jetzt sind wir schon an dem Punkt, dass meine Eltern mir in den 90ern mich die Frage gefragt haben, ob das richtige Unternehmen wäre, wo ich die Lehre machen wollen würde, weil der Laden waren irgendwie 50 Leute, da wirst du nicht in Rente gehen können. Das Gespräch ist passiert. Ja, so, und seit 10, 15 Jahren haben wir eine Innovationsgeschwindigkeit, was neue Produkte, neue Märkte, neue Dings, neue Bungs, neue Ideen gibt, dass wir aus dem rauskommen müssen. Also natürlich, also wir kommen da raus, so rum oder so rum, dass eine Person weiß, wie es geht.
Ja,
die Firmen werden nicht überleben.
Du hast es doch in einem Lebenslauf schon. Guck mal, was wir für krumme Lebensläufe haben. Das heißt, selbst wenn ich mich schaffe, loszueisen von meinen Eltern, dann fange ich irgendetwas an zu studieren, erkenne dann zwischendrin etwas ganz anderes, erkenne im besten Fall noch Fähigkeiten, probiere mich noch anders aus und mache nachher was ganz anderes, als ich ursprünglich gemacht habe. Also das hast du doch selber. Du revidierst deine eigenen Entscheidungen, ist doch auch in Ordnung,
ja,
ist eine Weiterentwicklung.
Genau. Also von daher, Influencing ist das neue Führen. Das ist, glaube ich, das bringt die Sache wundervoll auf den Punkt. So!
Ja, und es ist mir auch noch ein Anliegen, das fällt mir gerade ein, in dem Zusammenhang mit Influencern, was man von den Influencern, den Klassikern eher so mitkriegt, die sind immer gut gelaunt. Immer Strahlemann und Söhne. So. Oder Strahle,
Tochter
und Söhne. Genau. So, ich möchte dazu tatsächlich etwas loswerden, weil wir leben tatsächlich in Krisenzeiten. Und wir Menschen sind nicht nur soziale Wesen, sondern weil wir soziale Wesen sind, nehmen wir auch Stimmungen auf. Und wie häufig erlebe ich schlichtweg Führungskräfte, die vor mir sitzen, in sich zusammengefallen und sagen: oh, ich weiß auch nicht, warum ich mein Team nicht motivieren kann. Und dann sitzen die auch noch am Bildschirm. Ja, so nicht, sage ich dann. Das heißt, sei dir dessen bewusst, Inspiration ist Gefühl, ist Leidenschaft für ein Thema, für eine Abteilung. Und so wie du deinen Job lebst, so wie du deinen Job deinem Team vorlebst, das ist auch eine Form von Führung, von Übertragung von Gefühlen. Weil du kannst kein motiviertes Team haben, wenn du selber permanent im Keller bist und kurz vorm Burnout. Das hört sich vielleicht etwas krass an. Ich möchte auch niemand zu nahe treten. Ich möchte die Menschen nur sensibilisieren, darüber nachzudenken, wie sie sich ihren Teams gegenüber selber geben, damit sie erkennen, ah, dann kann ja mein Team auch gar nicht anders. Weil Führung fängt bei mir selber an.
Die Mutter beschwert sich, weil sie sich gerade mit dem Kind gestritten hat, weil das Kind das Zimmer nicht aufgeräumt hat. Und du sitzt in dieser voll versüfften Küche, wo nicht ganz klar ist, wo Küche anfängt und Mülleimer aufhört. Super. Und denkst dir so, wer erzählt's dir jetzt?
Ja, ja, definitiv. Ne?
Ja. Sehr geil. Barbara, großartig.
Ja.
Alle Links, Link zum Buch auf leben-führen.de und dann die aktuelle Episode. Da wir das jetzt in der Vorbereitung machen, habe ich noch nicht vollständig drauf. Wann das sein wird, wahrscheinlich die 492. Wir werden sehen, was passiert. Aber das war nicht das letzte Mal, dass du hier im Podcast gewesen bist. Ja, wiederholen. Ja, hat Spaß gemacht.
Die Stunde kam mir vor wie 5 Minuten gefühlt.
Eine Stunde? Oh, geil. Okay. Barbara, vielen, vielen Dank. Tschüss.
Wir hören uns. Bis dann. Tschüss.